So, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen und die Sitzung des Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen eröffnen. Freue mich, dass wir hier den Chef des Bundeskanzleramts, den Bundesminister Thorsten Frey, heute zum Gespräch haben. Unterstützt von Dr. Semmler, auch aus dem Bundeskanzleramt, seien Sie ganz herzlich begrüßt. Und natürlich alle Kollegen und Kolleginnen auch gleichermaßen. Wir freuen uns sehr auf unseren Austausch heute, denn das Bundeskanzleramt in Gestalt dieser beiden besonderen Gäste ist ja das Zentrum der Nachhaltigkeit, jedenfalls auf Regierungsseite. Es gibt den Staatssekretärsausschuss, es gibt den Rat für nachhaltige Entwicklung, den wir auch schon hier hatten als Gesprächspartner. Und wir sind dann eben die wichtige parlamentarische Kopplung oder ja, Ergänzung, sagen wir mal so. Nee, Ergänzung ist falsch, dafür sind wir zu selbstständig. Das andere Kraftzentrum, sagen wir es mal so. Das Kabinett hat den maßgeblichen Rahmen gesetzt für die Nachhaltigkeitsstrategie, wie sie eben auf Seiten der Regierung auch definiert wird. Ein durchaus weiter Nachhaltigkeitsbegriff mit verschiedenen Schwerpunkten, der leistungsfähige Staat, die leistungsfähige nachhaltige Wirtschaft, die soziale Gerechtigkeit, auch ganz wichtig, natürlich die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und die internationale Verantwortung und Zusammenarbeit. Das sind die fünf Punkte, die du sicherlich noch etwas konkretisieren und ausführen wirst, lieber Thorsten. Deshalb möchte ich auch jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Wir haben eine Stunde etwa gemeinsam Zeit und dann freuen wir uns jetzt auf deine Einführung in das Thema.
Ja, liebe Lisa Winkelmeier-Becker, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal herzlichen Dank für die freundliche Einladung hier in den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Sowohl Jörg Semmler als auch ich sind sehr gerne gekommen, weil wir uns in den letzten Wochen mit dem Thema kontinuierlich beschäftigt haben. Ich habe die Arbeit des Parlamentarischen Beirats ja in der Vergangenheit auch aus anderer Perspektive hier aus dem Parlament heraus verfolgt und habe auch sehen können, erstens, wie wichtig und wertvoll diese Arbeit ist, aber umgekehrt natürlich auch, wie herausfordernd es ist, ein so großes Querschnittsthema wirkungsvoll im parlamentarischen Alltag zur Anwendung zu bringen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die im Grunde genommen bleibt. Das Thema ist so groß, dass es an manchen Stellen vielleicht sogar ein Stück zu groß erscheint und man vor der Größe der Aufgabe dann auch ein Stück weit zurückweicht. Der Ausgangspunkt für die Bundesregierung ist natürlich zunächst einmal das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und da haben wir die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie vereinbart. Und wir haben das dann als Regierung umgesetzt, wenn man so will, mit den Beschlüssen vom 5. November, als wir den Staatssekretärsausschuss eingesetzt haben und den Staatssekretärsausschuss auch mit der Aufgabe betraut haben, diese Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie vorzunehmen. Und du hast, Lisa, in deinen einführenden Worten ja im Grunde genommen schon die wesentlichen Punkte benannt. Wir möchten einerseits eine Ausweitung auf andere, insbesondere auch derzeit sehr relevante Themen, und auf der anderen Seite auch eine Fokussierung auf das, was hinten rauskommt. Also sozusagen nicht nur zu schauen, dass man die Dinge einfach nur bearbeitet, sondern so gut es irgendwie geht, auch outputorientiert sich mit der Frage beschäftigt, was ändert das dann für die Bürgerinnen und Bürger? Was hilft uns das im Hinblick auf den Klimaschutz? Was bringt es im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele in ganz unterschiedlichen Bereichen? Die Frage muss man, glaube ich, beantworten. Und das ist eine wichtige Grundentscheidung, nicht nur für die Arbeit des Staatssekretärsausschusses. Das ist für den Parlamentarischen Beirat wichtig. Und das ist natürlich auch für den Rat für nachhaltige Entwicklung von ganz entscheidender Bedeutung. Denn wir möchten, dass die Arbeit so effektiv wie irgend möglich gestaltet wird. Der Staatssekretärsausschuss, den hattest du bereits angesprochen. Der ist im Grunde genommen das Format, in dem wir diese Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickeln und erarbeiten möchten. Und da wird es ganz entscheidend sein, dass man nicht nur den Input aus den einzelnen Fachministerien nutzt, sondern dass man vor allen Dingen auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Parlamentarischen Beirat pflegt. Ich glaube, das war schon in der Vergangenheit so, aber diese unmittelbare Verknüpfung kann man natürlich insbesondere auch dadurch deutlich machen, dass die Vorsitzende in diesem Staatssekretärsausschuss mitarbeitet und damit für eine ganz enge Verzahnung sorgt. Und auch im weiteren Prozess muss es natürlich so sein, dass sowohl die Anregungen aus dem Parlamentarischen Beirat aufgenommen werden, als auch dann, ich weiß nicht, wie weit man da gehen kann, bis hin zu einer Rechenschaftspflicht sozusagen. Das ist ja immer der Fall, dass die Regierung alles, was sie tut, letztlich vor dem Parlament auch zu rechtfertigen hat. Und das gilt auch in diesem Bereich. Ich meine das aber auf eine ganz positive Art und Weise, weil das am Ende helfen wird, gemeinsam zu besseren Ergebnissen zu kommen. Für uns ist es entscheidend, in all diesen Bereichen einen echten Output hinzubekommen. Und weil du die verschiedenen Säulen sozusagen, die dann auch in entsprechende Missionen münden, angesprochen hast, gilt es natürlich, das Ganze auch in die jetzige Zeit zu transformieren. Das ist ja auch der Grund, warum man eine Weiterentwicklung macht. Und wir haben heute natürlich ganz besondere Herausforderungen im wirtschaftlichen Bereich, wenn es um Fragen der Wettbewerbsfähigkeit geht, wenn es darum geht, wie wir uns auch langfristig aufstellen, um insgesamt ein tragfähiges, nachhaltiges Konzept zu haben. Aber was sicherlich auch eine Rolle spielt, sind Sicherheitsfragen, die man wahrscheinlich vor einigen Jahren so noch nicht auf dem Schirm hatte. Denn für nachhaltige Sicherheit geht es eben nicht nur um klassische Fragen von Diplomatie und Militär, sondern da geht es auch um Resilienzfragen, um Fragen der Durchhaltefähigkeit. Das hört sich jetzt ein bisschen martialisch an, so meine ich es gar nicht, sondern einfach auch, wie man Strukturen so ausgestaltet, dass sie eben auch dann, wenn sie unter Stress gesetzt werden, tatsächlich funktionieren. Und wir gehen das sehr offen an. Ich glaube, das muss man einfach sagen. Wir gehen das sehr offen an und sind offen für viele gute Vorschläge und Anregungen, weswegen es dann eben auch wichtig ist, dass wir tatsächlich eng zusammenarbeiten und uns hoffentlich auch gegenseitig befruchten können. Wir wollen die Arbeiten so anlegen, dass sie sich sehr stark auch an den Realitäten orientieren. Das kann man, glaube ich, auch dadurch erreichen, dass man eben mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung auch den dritten Akteur entsprechend mit einbezieht. Ich hatte die Gelegenheit, nicht nur die Vorsitzenden in den letzten Monaten zu treffen, sondern ich war vor nicht allzu langer Zeit, wie die ein oder andere auch von heute und hier aus dem Parlamentarischen Beirat, beim großen Jahrestag oder Kongress oder wie immer man das nennt, des Rates und habe dort jedenfalls auch in der relativ kurzen Zeit, die ich da war, einen Eindruck bekommen können, wie man dort denkt in aller Unterschiedlichkeit, wie man dort die Schwerpunkte setzt. Und ich glaube jedenfalls, dass diese Anregungen aus dem aus dem Bereich der Gesellschaft, aus der Mitte der Gesellschaft und ganz unterschiedlichen Bereichen dort, dass das hilfreich sein kann, sowohl für die parlamentarische Arbeit wie auch die Arbeit des Staatssekretärsausschusses. Und wenn es uns gelingt, das in einer guten Weise zusammenzubinden, dann haben wir, glaube ich, viel erreicht. Ich freue mich jetzt einfach auf den Austausch und die Diskussion. Ich weiß natürlich auch aus früherer Betrachtung und auch aus der Beschäftigung mit dem Thema, dass ein ganz maßgebliches Thema natürlich immer auch die Frage ist, wie schaffen wir es, neben der Betrachtung der Themen und der Überlegung von Konsequenzen daraus, letztlich auch ein gewisses Maß an Verbindlichkeit hinzubekommen. Das ist ja eine Frage im parlamentarischen Prozess und das kann man im Grunde genommen auf alle anderen Themen übertragen. Also bei allem, was man macht, möchte man ja nicht nur für den Schrank arbeiten, sondern vor allen Dingen für das, was hinten rauskommt. Es muss eine Wirksamkeit entfalten. Und deswegen, glaube ich, muss das eine permanent wichtige Aufgabenstellung für uns sein, wie wir das hinkriegen, wie wir das schaffen. Und wenn es hier aus diesem Kreis gute Anregungen und Vorstellungen gibt, dann bin ich dafür dankbar und will gerne auch versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten sie zu befördern. In diesem Sinne würde ich an dieser Stelle mal einen Punkt machen und freue mich auf den Austausch mit euch und Ihnen.
Ja, vielen Dank. Ich denke mal, generell kann man ja sagen, dass der Gedanke oder das Konzept der Nachhaltigkeit in der Politik ein bisschen im Widerspruch steht zu den üblichen Abläufen innerhalb der Politik, die ja doch sehr stark von Zuständigkeitsregelungen geprägt ist, sowohl im negativen wie im positiven Kompetenzkonflikt. Also gehe nicht in meinen Vorgarten und ich gehe nicht in deinen. Und dann eben hinzu kommt die Unterteilung in Wahlperioden. Man denkt legitimerweise auch eben an die nächste Wahl und dergleichen. Und Nachhaltigkeit erfordert eben, diese Grenzen zu überwinden, out of the box zu denken, die Wechselwirkungen von Entscheidungen mehr in den Blick zu nehmen und zusammenzudenken im Big Picture und eben auch gerade in der zeitlichen Dimension ein Stück weit darüber hinauszugehen. Das ist, glaube ich, das, was die Sache schwierig macht. Gerade wenn wir auch noch Zukunftsfragen jetzt noch dazu bekommen haben, die denken ja dann vielleicht noch mal ein bisschen weiter voraus. Und deshalb noch mal die Frage, ihr bildet das ab in der Regierung, dadurch, dass es jetzt einen Staatssekretärsausschuss gibt, der eben die verschiedenen Ressorts ja auch dann repräsentiert und eben den Anspruch dann vermutlich auch hat, dieses Zuständigkeitsdenken ein Stück weit zu überwinden. Aber wie kann man das denn in die normale politische Arbeit dann wiederum implementieren? Wie bekommt man denn diese Verbindlichkeit dann auch hin? Das wäre aus meiner Sicht schon noch mal die Frage. Und möchte vielleicht nur einfach ergänzen, dass wir uns zum Beispiel jetzt für die nächsten Termine vorgenommen haben, uns mit dem Thema Gesundheit, Klima, Ernährung zu beschäftigen und dann als weiteren Schwerpunkt Klima auf kommunaler Ebene, also wie kann eine Stadtplanung aussehen, was kommen da für Herausforderungen auf uns zu. Also wir wollen auch diese Schwerpunkte setzen, bei denen man eben diese verschiedenen Aspekte dann auch mal übergreifend betrachten kann. Und von daher die Frage, ob da vielleicht auch schon konkrete Themen in den Blick genommen worden ist und vor allem auch noch mal die Frage der Verbindlichkeit in der Umsetzung an dich. Und dann bitte ich auch die Kollegen gerne um Wortmeldungen. Sollen wir sammeln?
Ja? Gerne.
Ja. Ja. Kollege Wagner.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und schön, dass Sie da sind, Herr Frey. Ich bin jetzt zum zweiten Mal in diesem Beirat. Habe auch gelesen, dass Sie im Koalitionsvertrag diesen Beirat auch stärken möchten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich bisher davon noch nicht so viel spüre. Wenn man sich die Plenardebatten anguckt, da ist der Beirat eigentlich gar kein Thema. Bei vielen Gesetzen, die diskutiert werden, wird nicht auf das Votum aus diesem Kreis hier gebaut. Das ist mein jetziger Eindruck. Und das finde ich sehr schade. Ich bin gespannt, ob Sie da noch sozusagen Veränderungen hinbekommen oder ob das sich im Sande verläuft. Was ich aber wirklich einfach nicht verstehe, und da habe ich auch heute den Finanzminister gefragt, nochmal einfach, Sie wissen, dass für viele Menschen in Deutschland Klimaschutz ein wichtiges Thema ist und wirklich auch nicht grüne Parteipolitik ist. Und es war wirklich vielen jungen Menschen und die ja, vertreten Sie als Bundesregierung irgendwie auch, ein großes Rätsel, wie Sie während Brasilien, während der Klimakonferenz es geschafft haben, in einem Koalitionsausschuss dieses Signal zu senden, das kann man vielleicht inhaltlich bewerten, wie man möchte, aber dieses Signal zu senden, Sie machen jetzt die Flugtickets günstiger. Also das ist, ich möchte Ihnen einfach nur widerspiegeln, auch schon, wenn ich Ihnen sage, ja, Sie haben ja auch ein Interesse, vielleicht wiedergewählt zu werden. Sie verspielen da auch wahnsinnig viel Zuspruch bei Menschen, denen Klimaschutz wichtig ist. Das lässt sich auch logisch, finde ich, nur unzureichend erklären. Die Debatte heute vom Finanzminister war ja mit den Arbeitsplätzen. Okay, kann man sagen, aber zu diesem Zeitpunkt, in diesem, und da würde ich doch Sie bitten, dass Sie das Thema Nachhaltigkeit dann auch wirklich so ganzheitlich betrachten und sowas auch mitdenken, weil so komme ich mir auch in dieser Arbeit hier in diesem Beirat irgendwie nicht so richtig ernst genommen vor, wenn wir hier zuarbeiten sollen, uns anstrengen sollen, dass die Regierung möglichst nachhaltige Gesetze macht, nach dem Motto, und gleichzeitig hauen sie dann solche Böcke sozusagen, schießt man solche Böcke. Also ich fand es einfach nur schade, bedauerlich, nicht nachvollziehbar und finde, das hätten sie besser machen können.
Okay, dann hat als nächster das Wort Dr. Fall.
Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie heute da sind. Sie sprachen eben von einer Verbindlichkeit in Sachen Nachhaltigkeit. Und Frau Winkelmeier-Becker hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es systemische Gründe gibt, warum Nachhaltigkeit in der Politik doch manchmal zu kurz kommt. Ich möchte das kurz konkretisieren. Also im Ausschuss werden immer einzelne Vorgänge behandelt, aber es gibt halt nirgendwo diesen Raum innerhalb dieser Logik der Ausschüsse des Bundestags, um das wirklich mal übergreifend und im Kontext zu besprechen. Ich glaube, dass wir hier in diesem Beirat genau diese Option haben, dass wir hier eben, weil die einzelnen Ausschüsse zusammenkommen und hier eben übergreifend diskutiert werden können, dass wir hier eine ganz starke Position haben könnten. Ich hatte deswegen auch schon mal vorgeschlagen, dass wir zum Beispiel in laufenden Prozessen, wenn gerade Vorhaben an anderen Ausschüssen sind, ein gemeinsames Papier schreiben, wo wir eben auf bestimmte Dimensionen der Nachhaltigkeit, der SDGs zum Beispiel, eingehen und das eben noch in laufenden Verfahren einspeisen können in die anderen Ausschüsse. Das haben wir mehr oder weniger für eine gute Idee gehalten. Mich würde interessieren, was Sie davon halten, weil Sie eben auch von dieser Verbindlichkeit sprachen und auch von der Rechenschaftspflicht, die wir ja eigentlich auch in der Politik haben sollten. Das würde mich sehr interessieren. Danke.
Herr Reck, dann Frau Kreiser und dann Volker Meierlei.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Bundesminister. Meine Frage geht in die wirtschaftspolitische Schiene. Ich sehe gerade in meinem Wahlkreis allein letzte Woche, eine Walzengießerei hat zugemacht. Ein Chemiekonzern baut Deutschland bei 1500 Stellen ab, wovon auch ein Standort in meinem Wahlkreis ist. So viel nur zur aktuellen wirtschaftlichen Lage. Gut bezahlte Industriearbeitsplätze im auch hochenergetischen Sektor. Wir haben jetzt das Problem, dass aufgrund der politischen Weichenstellung der letzten Jahre einer unbedingten Emissionsreduzierung auf null, Stichwort grüner Stahl, Wasserstoffindustrie etc., ist es für unsere heimische Wirtschaft immer schwieriger, wettbewerbsfähig zu sein. Die Industrie und die Fertigung verlagert sich immer mehr ins Ausland. Und da habe ich mal die allgemeine Frage, wo ich noch gar nicht das Paradigma, ob Emissionsreduzierung auf null überhaupt angehe. Aber die Frage ist, inwieweit berechnet oder bezieht die Regierung den Carbon Leakage Effekt ein? Also wenn man hier auf Teufel komm raus mit einem festen Zeitplan 2040, 2045 auf null reduzieren will Emissionen, dann wird es ja auch irgendwo auf der anderen Welt produziert. Der Bedarf verschwindet ja nicht auf null. Und das ist natürlich eine Idiotie, wenn sie denn so kommen würde, die nicht zielführend ist. Und daher, wie bezieht man im Gesetzgebungsverfahren, im Verordnungsverfahren da diese Ausweicheffekte der Emissionsproduktion, wie bezieht man das international auch volkswirtschaftlich ein? Danke.
Frau Kreiser.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Frey, herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind, wir uns austauschen können. Der PBNEZ erfüllt hier eine sehr wichtige Querschnittsaufgabe und beschäftigt sich im Selbststudium eben regelmäßig mit nachhaltigen Themen. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, den Beirat mit ausschussähnlichen Rechten zu versehen und eben mit bindenden Verfahren damit zu schaffen? Die Einführung eines Nachhaltigkeitsvorbehalts, also verpflichtende Stellungnahmen zum Beispiel. Wir haben ja eine wachsende Transformation und Industrie, die sich durchaus eben den Herausforderungen stellt und wir gute Projekte auch haben in der Nachhaltigkeitsstrategie, Innovationsförderung. Dann haben wir Prüfkompetenz, ob man die zum Beispiel festschreiben könnte, eben um Stellungnahmen auch einzubringen in die Ausschüsse, ob die Nachhaltigkeitsthemen auch dementsprechend gut behandelt worden sind. Verpflichtende Beteiligung an alle Regierungsberichten zur Nachhaltigkeit. Das wäre, glaube ich, auch noch mal wichtig. Und ob das Bundeskanzleramt als Schnittstelle zum Beispiel auch da tätig werden könnte für Quartalsgespräche. Wir haben ja viele Herausforderungen. Also wenn ich jetzt mal in meinem Bereich auch als wasserpolitische Sprecherin, Wasser ist das neue Gold, gerade in Konkurrenz natürlich mit Nutzung als auch Wasserstoffstrategie, aber eben auch natürlich mit den Herausforderungen von Katastrophen, die wir durch Klimawandel haben. Und das würde mich dann interessieren. Danke.
Und der Volker Meierlei.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Lieber Herr Bundesminister, ich muss zum Eingang doch auch noch mal die Wortmeldung der Grünen vom Herrn Wagner kommentieren. Ich glaube, dass Ihre Darstellung gerade und der Bezug auf die Flugtickets doch auch eine Interpretation des Nachhaltigkeitsbegriffs aufzeigt, die uns ein großes Problem in unserer Gesellschaft darstellt. Sie haben selbst von ganzheitlicher Betrachtung gesprochen. Und ich glaube, das ist doch die große Krux, die wir im alltäglichen Geschäft als Nachhaltigkeitspolitiker erleben, dass Nachhaltigkeit immer nur auf einen Punkt konzentriert wird, nämlich auf Klimafragen. Und wenn wir ganzheitliche Betrachtungsweisen uns zu eigen machen wollen und auch die Zukunftsfragen, die wir jetzt im Namen tragen, ernst nehmen, dann geht es doch auch um Standortfragen, dann geht es um Wirtschaftlichkeitsfragen und dann dürfen wir doch auch an unsere Industrie glauben, dann dürfen wir auch an ein klimaneutrales Fliegen in der Zukunft glauben und müssen doch auch diese Branche stützen, denn es geht doch darum, unser Land nach vorne zu bringen und deshalb glaube ich, daran müssen wir ansetzen, hier nicht nur diesen völlig eingeengten Blick mit Scheuklappen auf das Thema Nachhaltigkeit an den Tag zu legen. Aber jetzt meine Frage auch an unseren Herrn Minister. Auch ich war ja beim Jahreskongress des Rats für nachhaltige Entwicklung. Und da haben wir ja eines durchaus feststellen dürfen, nämlich dass die Zivilgesellschaft, die Vertreterinnen und Vertreter der Nachhaltigkeitsbranche aus der Wirtschaft uns, und damit meine ich alle Parteien, parteiübergreifend, das Thema Nachhaltigkeit in der Politik nicht so recht abnehmen. Und ich glaube, dort haben wir in den vergangenen Jahren, und zwar alle Regierungen, die wir hatten, alle Nachhaltigkeitspolitiker, nicht das erfüllt, was man von uns erwartet hat. Deshalb meine Frage, wie können wir es denn schaffen, dass dieser Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen nicht weiterhin als Alibi-Veranstaltung wahrgenommen wird? Wie können wir tatsächlich nach außen die Ernsthaftigkeit unseres Betreibens hier deklarieren und was würde sich das Kanzleramt davon uns wünschen?
So, jetzt hast du die Gelegenheit.
Also ganz herzlichen Dank schon mal für diese erste Runde und die Betrachtung der Themen. Ich will vielleicht vor die Klammer gezogen sagen, weil das in mehreren Wortmeldungen vorkam. Also ich glaube, wir haben eine gemeinsame Verantwortung dafür, dass das Thema angemessen bearbeitet wird und dass es vor allen Dingen auch angemessene Berücksichtigung in der politischen Realität findet. Da werden wir versuchen, mit dem Teil, den wir zu verantworten haben, das ist insbesondere die Arbeit des Staatssekretärsausschusses, die ich ja selber leite, sicherlich gemeinsam mit dem Kollegen Semmler, dass wir dort auch darauf achten, dass das Fachwissen, das Sie haben, dort entsprechend eingebunden wird. Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass wir da auch eine personelle Verzahnung möchten und dass wir den ganz engen Austausch sowohl bei den Ideen am Anfang als auch bei der Fortschreibung und Umsetzung pflegen möchten. Und das setzt natürlich dann in gewisser Hinsicht auch einen regelmäßigen Austausch voraus. Frau Kreiser, Sie haben von einer Schnittstelle gesprochen, die das Kanzleramt übernehmen könnte. Jedenfalls war es eine ganz bewusste Entscheidung zu Beginn der Legislaturperiode, dass wir das Thema Nachhaltigkeit als Querschnittsthema für die Bundesregierung weiterhin im Kanzleramt ressortieren lassen sollen. Es gab da auch andere Überlegungen, ob man das an ein Fachressort abgibt. Und wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, weil ja auch die wesentlichen Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie im Grunde genommen auf die ganze Bundesregierung ausstrahlen. Und selbst wenn man einzelne Gesetze nimmt, wie das Klimaschutzgesetz und die sich daraus ergebende oder vielleicht auch umgekehrt formulierte, das umgekehrte Klimaschutzprogramm, dann ist es ja etwas, was ganz viele Ressorts in der Bundesregierung betrifft. Und deswegen haben wir es für richtig angesehen, dass das Kanzleramt in dieser Frage auch eine gewisse Koordinierungsfunktion übernimmt. Und deswegen stehen wir dafür grundsätzlich auch zur Verfügung. Sie haben in einigen Wortmeldungen jetzt natürlich auch Punkte angesprochen, die ganz gezielt den parlamentarischen Bereich betreffen. Und da gebietet es schon der Respekt, dass ich mich zurückhalte, auch wenn ich natürlich selber Parlamentarier bin. Und da muss man einfach sagen, da gab es ja auch in der Vergangenheit, wenn ich das so sagen darf, schon viele gute Ideen, die die Bundestagsfraktionen gemeinsam auch umgesetzt haben. Die Idee beispielsweise, dass man sich so ähnlich, wie wenn man sich ausführlich mit den einzelnen Abschnitten des Bundeshaushaltes befasst, sich auf der anderen Seite auch sehr ausführlich mit den unterschiedlichen Punkten der Nachhaltigkeitsstrategie auseinandersetzt und den Nachhaltigkeitsthemen. Ich würde aus eigener Erfahrung, so wie jede und jeder hier wahrscheinlich auch, sagen, ja, das stimmt, es gibt einen gewissen Widerspruch zwischen der Schnelllebigkeit der Tagespolitik, und der sind wir ja alle in irgendeiner Weise unterworfen, und auf der anderen Seite den langfristigen Überlegungen, die sich aus dem Nachhaltigkeitsgedanken ergeben. Schon wenn man den Ursprung von vor 300 Jahren im sächsischen Staatsforst sich anschaut, dann sieht man eben, wie langfristig Jahre und im Grunde genommen generationenübergreifend diese Idee ist. Und deswegen wäre mein Vorschlag einfach, diesen Teil vielleicht auch mit Ihren jeweiligen Fraktionen zu besprechen. Ich glaube, wenn man das gemeinsam vorantreibt, dann hat es vielleicht auch eine Aussicht, dass man in der parlamentarischen Wirklichkeit dem Gedanken der Nachhaltigkeit noch mehr Aufmerksamkeit schenkt. Und nicht nur Aufmerksamkeit, auch Raum. Ja? Ich will das mal vergleichen mit einem anderen Thema. Mein erster Ausschuss im Bundestag war der Auswärtige Ausschuss. Und dort ist es mir auch aufgefallen, dass wir immer einzelne Bundeswehrmandate diskutieren, immer einzelne Problemfälle diskutieren, aber selten die Chance haben, mal die außenpolitischen Herausforderungen für unser Land gesamthaft darzustellen. Und im Grunde genommen nicht nur darzustellen, sondern auch miteinander zu diskutieren, einzuordnen und daraus Handlungsleitlinien zu entwerfen. Und so ähnlich ist es im Grunde genommen mit der Nachhaltigkeit auch. Also wenn man das wirklich gut machen will, dann muss man dem Thema einfach im parlamentarischen Raum auch Raum verschaffen. Raum, in dem man diese Dinge dann miteinander diskutieren kann. Und da bin ich ganz sicher, dass Sie das in Ihren Fraktionen auch entsprechend artikulieren werden. Und eine besondere Herausforderung ist es sicher für die Regierungsfraktionen, da am Ende dann auch dafür zu sorgen, dass es eine Mehrheit gibt. Frau Vorsitzende, Sie haben ganz konkret die Themen und nächsten Schritte angesprochen, also Gesundheit, Klima, Ernährung. Das ist jedenfalls von einer großen Nähe zur Wirklichkeit getragen, also auch zur Wirklichkeit der Menschen in unserem Land. Deswegen finde ich, sind es die richtigen Ansatzpunkte. Und dass man Klimaschutz auch herunterbricht auf die kommunale Ebene und die Frage stellt, was kann man denn ganz konkret tun und wofür müssen wir in Berlin die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Also ein ganz klassisches Beispiel dort ist für mich der gesetzliche Rahmen für Wärmenetze beispielsweise. Dass man sich zunächst einmal mit solchen Fragen beschäftigt, bevor man sich die einzelne Heizung im jeweiligen Wohnhaus vornimmt, finde ich, wird dem Gedanken der Nachhaltigkeit sehr gut gerecht. Und deswegen macht es sicher Sinn, sich entlang dieser Themen dann auch zu ganz konkreten Entscheidungen zu bewegen. Jetzt ist der Herr Wagner leider nicht mehr da, aber ich nehme an, dass Sie ihm berichten werden über meine Antwort. Er hat den Connex aufgemacht, wie man eigentlich eine Weltklimakonferenz machen kann und dann Entscheidungen im Koalitionsausschuss treffen kann, die möglicherweise mit diesen Zielen nicht im Einklang stehen. Ich will nur auf Folgendes hinweisen. Der Kollege Meyerlei hat es im Grunde genommen in seiner Antwort gemacht. Auch andere Fragen und Wortmeldungen haben das in das entsprechende Verhältnis gerückt. Ich glaube, eine besondere Anforderung beim Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich, diese Vielgestaltigkeit am Ende unter einen Hut zu bringen. Und dazu gehört eben vieles. Dazu gehört klassischerweise neben dem Klimaschutz, dem Artenschutz, der Vielfalt in diesem Bereich, gehört eben auch der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft und vor allen Dingen auch die ökonomische Leistungsfähigkeit von Staat und Gesellschaft, weil das letztlich die Grundvoraussetzung ist, dass wir auch die anderen Aufgaben erfüllen können. Und Herr Wagner hat es jetzt etwas zugespitzt mit Vergünstigungen der Flugtickets umschrieben. Ich würde das anders sagen. Also wir haben eine Luftverkehrssteuer in Deutschland im Gegensatz zu den allermeisten anderen Ländern der Welt und im Übrigen auch im Gegensatz zu den allermeisten anderen Ländern der Europäischen Union. Und diese Luftverkehrssteuer, die ist im Jahr 2024 noch einmal erhöht worden. Und das, was die Bundesregierung beschlossen hat und damit am Ende dem Gesetzgeber vorlegen möchte, ist, dass dieser letzte Erhöhungsschritt aus dem Jahr 2024 wieder zurückgeführt wird. Wir müssen uns nämlich schon auch mit der Realität auseinandersetzen. Ich glaube, Herr Dr. Fahl, Sie haben Herr Reck, Sie haben Carbon Leakage angesprochen. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Es sind ja nicht die Luftverkehrsbewegungen in Europa oder darüber hinaus irgendwie zurückgegangen, sondern was wir feststellen ist, dass in unseren Nachbarländern die Ausgangszahlen aus der Vor-Corona-Zeit, also von 2019, weitestgehend wieder erreicht sind oder vielfach sogar übertroffen, während in Deutschland die Passagierzahlen, die Transportzahlen um 18% unter Vor-Corona-Niveau liegen. Und da kann man natürlich schon sehen, dass das insbesondere dort, wo wir es mit grenznahen Flughäfen zu tun haben, die Verlagerung in Nachbarländer sichtbar wird. Und deswegen, wenn man diese verschiedenen Aspekte zusammendenkt, es geht hier nicht darum, Flugtickets irgendwie zum Spottpreis zur Verfügung zu stellen, sondern wir stellen einfach fest, dass wir in vielerlei Hinsicht da nicht wettbewerbsfähig sind. Ich hoffe, dass ich die Größenordnung richtig sage. Aber wenn ein Flugzeug in Madrid startet, dann kostet es etwa 500 Euro. Und wenn ein Flugzeug von einem deutschen Flughafen startet, gleiche Strecke, ansonsten alles gleich, dann kostet es etwa 5.000 Euro. Und wir können in Deutschland sehen, wie diese Verlagerungseffekte stattfinden. Das halten wir nicht für richtig. Unter ökonomischen Gesichtspunkten, unter ökologischen Gesichtspunkten halten wir es auch nicht für zielführend. Und unterm Strich werden wir die Herausforderungen, wir haben ja das Ziel, den CO2-Ausstoß auf Null zu bringen, nicht dadurch erreichen, dass wir keine Flugzeuge mehr nutzen, sondern wir müssen schauen, dass wir das auf eine klimafreundliche Art und Weise machen können. Es ist also im Grunde genommen der Gesamtzusammenhang, der hier deutlich wird. Und Herr Reck hat es im Grunde genommen auch angesprochen, dass man eben die schwierige ökonomische Lage, dass das genauso ein Aspekt ist wie der Zusammenhalt der Gesellschaft und die Klimaschutzanstrengungen, die wir machen wollen. Es ist eine Tatsache, dass wir jeden Monat Tausende von Industriearbeitsplätzen verlieren. Manchmal wird es gar nicht so sichtbar, weil es einen Arbeitsplatzaufwuchs etwa im Dienstleistungsbereich gibt oder im Bereich des öffentlichen Dienstes. Aber wir nehmen das natürlich sehr wohl zur Kenntnis, dass wir gerade im Bereich der Industrie massive Probleme haben und dass es in der Vergangenheit, und das wäre auch in Zukunft so und muss auch in Zukunft so sein, der starke Anteil von produzierendem Gewerbe an der Gesamtwertschöpfung eben die Resilienz unserer Wirtschaft und damit auch unseres Staates insgesamt massiv befördern. Auch das ist eine Frage der Nachhaltigkeit. Frau Kreiser, Sie hatten angesprochen, ob man den Beirat denn nicht mit ausschussähnlichen Rechten ausstatten kann. Auch das ist natürlich eine Frage, die im Parlament entschieden werden muss, in Wahrheit dann von den Parlamentsfraktionen. Das muss man sich sehr gut überlegen. Es spricht sicher vieles dafür. Und wenn Sie sagen, ausschussähnlich, dann lässt es ja viele Schattierungen an Möglichkeiten letztlich auch zu. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie kann man es schaffen, die Erkenntnisse und Positionen des Beirates möglichst effektiv in die parlamentarischen Prozesse einzuspeisen und das gilt für den parlamentarischen Bereich und vorgelagert auch für das, was wir in der Bundesregierung machen. Wie kann man das auch effektivieren? Ja, wie kann man auch dafür sorgen, dass das wirklich eine Konsequenz hat? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und da kann ich mich in den parlamentarischen Bereich nicht einmischen, aber wir können gemeinsam überlegen, wie wir das vorgelagert möglichst effektiv machen. Und das mündet dann im Grunde genommen auch in der Wortmeldung von Volker Meyerlei. Wie kann man dafür sorgen, dass das Ganze nicht zur Alibi-Veranstaltung wird, sondern wirklich nicht nur einen Nutzen stiftend, sondern die Menschen, sowohl die, die sich damit beschäftigen, als auch die, die das beobachten, den Eindruck haben, dass das wirklich ein wichtiges Thema ist, das im Übrigen auch entsprechenden Niederschlag findet. Ich glaube, das müssen wir gemeinsam in der täglichen Arbeit machen, indem wir uns an den Zielen orientieren und man das in der praktischen Politik auch erkennen kann, was es bedeutet. Und zwar in allen politischen Themen, auch, aber nicht nur im Bereich des Klimaschutzes, weil das aber vorhin von Ihnen angesprochen worden ist, will ich einfach sagen, wir haben ja ein Klimaschutzgesetz, das zuletzt, glaube ich, 2024 novelliert wurde oder jedenfalls in der Regierungszeit der Ampel novelliert wurde. Das ist aber die geltende Rechtslage, an der wir uns orientieren. Das beinhaltet nicht nur den gesamthaften Blick jenseits der Sparten, sondern das bedeutet auch, dass überall dort, wo wir Defizite haben, die Bundesregierung im Rahmen eines Klimaschutzprogrammes auch sagen muss, mit welchen Maßnahmen sie die Ziele zu erreichen gedenkt. Das ist eine Herausforderung, deswegen spreche ich es an, die unmittelbar vor der Brust steht. Wir müssen das nämlich bis März gemacht haben. Deswegen arbeiten wir daran auch schon intensiv. Die einzelnen Ressorts haben ihre Meldungen auch bereits abgegeben. Die werden derzeit gerade gutachterlich geprüft und auf die Frage untersucht, inwieweit diese Maßnahmen geeignet sind und wenn sie geeignet sind, auch ausreichend, um die Ziele des Gesetzes auch tatsächlich erreichen zu können. Das sind die Themen, an denen wir arbeiten. Und das kann ich zur Abrundung, kann ich da auch noch mal insofern einsetzen, als dass die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte liegt. Also wir haben uns zu Klimaschutzzielen verpflichtet, weltweit in Paris, in Europa. Und wir hier in Deutschland durch ein entsprechendes Bundesgesetz. Und die Bundesregierung wird sich natürlich, ich habe das heute schon in anderem Zusammenhang gesagt, immer rechtskonform verhalten. Alles andere wäre ja auch indiskutabel. Und deswegen werden wir uns genau daran orientieren. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich klar, dass nichts in der Politik absolut ist oder so gut wie nichts. Ich will es mal einschränken. Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ist absolut und unsere Sicherheit als Land beispielsweise auch. Aber ansonsten ist Politik eben immer das Austarieren von unterschiedlichen Schwerpunkten. Das geht nicht anders. Wir haben eine begrenzte Menge an Möglichkeiten, Haushaltsmittel beispielsweise zur Verfügung. Und wir werden immer, das ist das parlamentarische Kerngeschäft, darauf achten müssen, dass wir mit dem, was wir einsetzen können, die maximale positive Wirkung erzielen. Und da ist Klimaschutz ganz wichtig, aber eben nicht auf Kosten, sondern nur gemeinsam mit einer funktionierenden Wirtschaft, die uns auch in die Lage versetzt, diese Herausforderungen zu bewältigen. Und diese Herausforderungen sind ja nicht nur nationaler, sondern auch internationaler Natur.
Caroline Bosbach hat sich gemeldet.
Ja, lieber Herr Frey, vielen Dank, dass Sie da sind. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte gerne noch was ergänzen. Sie haben eben zu Recht gesagt, man müsste dem Thema mehr Aufmerksamkeit und mehr Raum schenken. Das sehen wir alle so, deswegen sind wir hier. Also ich bin zumindest aus dem Grund persönlich hier. Jetzt aber die Frage, wie machen wir das? Und meine These ist, so wie es gerade passiert, schaffen wir das nicht. Weil dieses Thema einfach nicht positiv besetzt ist. Weil wenn man mal darüber nachdenkt, was in der Bevölkerung, wenn man das Wort Nachhaltigkeit hört, assoziiert ihr das mit einem und das ist Stress. Warum? Stichwort Berichtspflichten. Mal ganz konkret, wer an Nachhaltigkeit denkt in der Breite der Bevölkerung, denkt an Fesseln, denkt an Dokumentationspflichten, die ausarten, die am Ende des Tages auch keiner liest. Also in der Praxis ist es so, die einfach sehr viel Zeit und Geld kosten. Deswegen möchte ich einfach nur mitgeben, dass es, wenn wir gute Geschichten erzählen wollen, wenn wir positive Narrative setzen wollen, dann müssen wir Nachhaltigkeit auch attraktiv gestalten. Und das geht nicht, wenn man das Ganze mit Fesseln assoziiert, sondern wirklich mit einem guten Outcome für jemanden. Und weil wir jetzt sehr oft, auch jetzt in allen Ausführungen, sowohl bei den Fragestellern als auch jetzt gerade in der Antwortrunde gehört haben, es geht immer Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Also Nachhaltigkeit ist Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist Klimaschutz. Also es geht, und deswegen, das ist auch meine persönliche Motivation, warum ich mich dafür engagiere, weil es geht um dieses Austarieren von Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Und das gelingt in der, sage ich mal, auch in der politischen oder auch manchmal in der parlamentarischen Praxis zunehmend schlecht, weil jeder hat natürlich seine, man kann es Ideologie nennen oder Überzeugung, und ist dann eben sehr stark eben dann auf einer Schiene unterwegs, und das darf nicht sein. Ich möchte das einfach nur darauf hinweisen, auch vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit, ja, ist ja Nachhaltigkeit per se, man sagt ja immer, machen das auch für die nachfolgenden Generationen, und Nachhaltigkeit ist sehr viel mehr als Klimaschutz, und wenn wir diese Balance nicht im Auge behalten, dann kippt das Thema und die Attraktivität des Themas immer weiter und von den Auswirkungen für Wirtschaft und Mittelstand, die wir dringend stärken müssen, ganz zu schweigen. Das wollte ich nur mitgeben. Danke.
Herr Groß.
Ja, vielen Dank. Ich würde eigentlich an die Ausführungen der Kollegin Bosbach gleich nahtlos anschließen, weil sie hat einen Teil von dem vorweggenommen, was ich auch sagen würde. Generell hat so ein Gremium wie dieses hier ja große Freiheiten, die sollte man sich auch nehmen. Man ist jetzt sozusagen ja auf der oberen Ebene der Steuerung, und demzufolge hat man eben auch die Möglichkeit, mal out of the box zu denken. Und das sollten wir dringend tun und, wie Herr Meyer-Mali auch sagte, Zukunftsfragen in den Blick nehmen. Tatsächlich ist eben der Nachhaltigkeitsbegriff, ich komme jetzt aus der Finanzwirtschaft, der ist ja längst out. Ja, der ist old-fashioned, den will eigentlich keiner mehr hören. Die Munich Re hat damit richtig gut Geld verdient, weil sie nämlich die Prämien immer weiter ansteigen lassen konnte und hat dann dieses Feld wieder verlassen. Weil das ist jetzt im Wesentlichen gelaufen und man hat super verdient. Nee, das war jetzt etwas am Rande, aber nochmal zurück ernsthaft. Die positive Wahrnehmung des Begriffes Nachhaltigkeit, wenn man den mit dem Begriff der Zukunftsfragen verbindet, dann entsteht ja daraus ein neues Bild, nämlich das, dass man auch technologieoffen denkt. Schutz und andere Begrifflichkeiten in dem Zusammenhang wurden immer negativ interpretiert. Wir müssen das tatsächlich mal positiv denken und schauen, was sind denn da für Chancen drin? Und wenn man Transformation will, Transformation muss man ja auch nicht einseitig immer nur als Abwärtsspirale denken, so wie sie eben jetzt gerade stattfindet in unserer klassischen Industrie. Man kann sie auch positiv denken, indem man sagt, ja, was kommt denn dahinter? Wir werden an die Adresse der etwas, sag ich mal, orthodoxeren Vertreter, wir werden in der deutschen Volkswirtschaft in Zukunft nicht vom Fahrrad reparieren leben können, ja? Sondern wir brauchen ja Wertschöpfung. Wo kommt denn die bitte schön her? Die Produktivität, wir haben jetzt schon Produktivitätslücke zu den USA, wo man sich fragen muss, kommt das wahrscheinlich daher, weil wir uns hier stark limitieren. Unsere Stahlproduktion geht zurück, weil grüner Stahl ist viel zu teuer. Unsere Chemieindustrie geht nach China, die Autoindustrie geht gleich ganz pleite. Und das kann es ja nicht sein. Und ich meine, in diesem Gremium muss man sich auch die Möglichkeit nehmen, eben das mal stärker zu thematisieren und einfach auch mal zu debattieren über diese Formalien hinweg, weil wir leiden an diesen wolkigen Begriffen, die uns da immer ständig im parlamentarischen Betrieb begleiten und die dann einfach so im Raum stehen und eben nicht mehr hinterfragt werden. Das, meine ich, ist eine Riesenchance, der wir uns hier eben widmen sollten, und die aber insbesondere eben auch vor dem Hintergrund sollte die Bundesregierung meiner Ansicht nach eben die Nachhaltigkeitsstrategie auch lesen und nicht eben nur ein orthodoxes, feststehendes Verständnis dieser Begrifflichkeiten verwenden, sondern das eben einfach ein bisschen freier interpretieren. Danke.
Vielen Dank. Dann hat Frau Friesema das Wort.
Ich will vorneweg einmal sagen, dass ja in Skandinavien das schon passiert. Also da wird jede parlamentarische Initiative, jedes Gesetz, das verabschiedet werden soll, einmal auf die Zukunftsvision, die dahinter steht, überprüft. Und ich glaube, das ist grundsätzlich ein wichtiger Ansatz, den wir uns hier vielleicht auch zunehmend vornehmen sollten, weil ich davon überzeugt bin, wenn man darüber spricht, was wir eigentlich uns als Gesellschaft für die Zukunft wünschen, viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als wenn man nur auf die kurzfristige Zukunft schaut. Da trennen uns, glaube ich, in den politischen Parteien viele Dinge. Dann will ich zu Frau Bosbach einmal sagen, dass wir uns, glaube ich, auch einig sind, dass es im Begriff Nachhaltigkeit auch um die ökonomische, die ökologische und auch die soziale Transformation geht. Nun ist es aber so, dass die Klimakrise natürlich, wenn wir über die Zukunft sprechen, eine der größten globalen Bedrohungen für uns ist. Das hat die Klimakonferenz ja auch noch mal gezeigt und alle Stimmen, die das da deutlich gemacht haben. Ich will einmal an Ihre Antwort zu meinem Kollegen Wagner anschließen, weil Sie gesagt haben, dass wir die Klimaneutralität nicht erreichen werden, wenn wir plötzlich das Flugzeug nicht mehr nutzen. Das teile ich. Also das ist ja, liegt auf der Hand, dass das nicht so sein wird. Ich frage mich aber schon angesichts der Tatsache, dass die Bundesregierung weiterhin fossile Subventionen betreibt, die Klimaschutzinstrumente abschwächt, wie denn dann die Nachhaltigkeitsstrategie in Bezug auf die Klimakrise durch die Bundesregierung aussehen wird. Also welche konkreten und verpflichtenden Kurskorrekturen planen Sie denn als Bundesregierung, um die Klimaziele zu erreichen? Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Mich würde interessieren, wie Sie eine echte sozial-ökologische Transformation vornehmen wollen angesichts der Klimakrise.
Wir haben jetzt noch zwei Wortmeldungen. Sollen wir die noch dazu nehmen? Und dann noch mal die Antwortrunde. Dann Herr Bollmann und dann Ralf Brinkhaus.
Ja, sehr geehrter Frey, ich war jetzt erstmal gerade so ein bisschen überrascht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die letzten Jahre eigentlich immer gehabt, dass das Thema Green Labeling und wir sind so nachhaltig eigentlich im Marketing zahlreicher Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und sich fast gar nicht mehr davor retten konnte, wenn mittlerweile dafür so stolz dabei ist, Biomarken und Ähnliches einzuführen, also das Thema Nachhaltigkeit auch reinzubringen. Ich glaube nur, und da greife ich so ein bisschen auf Frau Bosbach auf, das Thema ist ja immer mit ziemlich viel Stress auch verbunden. Ich würde aber ganz gern Ihre Meinung, Ihre Einschätzung dazu wissen. Ist es nicht aber auch eine gewisse Notwendigkeit, dass wir das Thema Nachhaltigkeit auch gerade im Sinne von Industrie vorantreiben? Denn wenn man sich die Geschichte der Industrie in Deutschland anguckt, ich komme aus dem Ruhrgebiet selber, die Geschichte von Krupp ist mir relativ gut bekannt. Ich weiß ja nicht, dass Krupp damals aufgestiegen ist, weil sie irgendwie einfach nur Stahl produziert haben, sondern weil sie die ersten waren, die ohne Schweißnaht ein Eisenbahnrad herstellen konnten. Das war ein entscheidender Innovationstreiber, etwas, was neu auf dem Markt war und damit entsprechend auch eine Nachfrage entsprechend bedient hat. Wir haben die Situation, unabhängig mal von den Fragen von der allgemeinen Verantwortung für das Klima, dass wir in den nächsten Jahren das Thema Ressourcenschonung auf der globalen Ebene haben werden. Unabhängig wieder von den Fragen von direktem Klimaschutz, von den eher altruistischen Ansätzen, die aber wichtig sind. Also jetzt nicht, um es jetzt geringer zu bringen, aber dass man sagen kann, dass ja die Frage zum Beispiel, wie gehen wir mit Rohstoffen um, die immer geringer werden bei hohen Nachfragen? Wie gehen wir mit Energie um, die, was ja sehr knapp ist? Wie gehen wir mit Wasser um, was ja, wie gerade gesagt worden ist, einer der großen Mangelressourcen sein wird in den nächsten Jahren? Ist das nicht auch die große Chance, dass eine Industrie wie Deutschland, die immer nicht auf die Masse nur ausgelegt war, sondern auf Innovation, dass man dann sagen kann, jetzt in dieser Phase der Transformation, der wir uns jetzt befinden, dass man gucken muss, wie federt man die entsprechenden Umbrüche ab, Beispiel Sondervermögen, deswegen ist ja auch unter anderem ja auch reingebracht worden, aber dass man am Ende aus so einer Phase auch deutlich gestärkter herausgehen kann, gerade weil man sich dieser Aufgabe entsprechend der globalen Herausforderung angenommen hat. Das heißt, nicht nur über den Ansatz der Verantwortung für das globale Klima zu sprechen, sondern dass es durchaus auch einen Ansatz gibt, zu sagen, es gibt sogar einen fast schon egoistischen Ansatz, das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz voranzutreiben.
Danke schön. Und Ralf Brinkhaus.
Ja, sehr geehrter Herr Minister, lieber Thorsten. Also für die, die auch neu dabei sind, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat in der letzten Legislaturperiode einen Antrag gestellt, der ist dann der Diskontinuität anheimgefallen. Wir haben aber nur in erster Lesung gehabt, wo wir gesagt haben, dass der Deutsche Bundestag im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der deutschen Bundesregierung stärker eingebunden werden muss. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode diesen Prozess der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie. Herrn Sarah Rygleski gemacht, den hat sie auch gut gemacht, aber ehrlicherweise die Einbeziehung des Deutschen Bundestages als Stakeholder war irgendwo auch nicht viel größer als die Einbeziehung von irgendwelchen NGOs und sonst jemanden. Weil es nämlich einfach so ist, dass die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie von der Bundesregierung festgelegt wird, ohne Beteiligung des Bundestages, also zumindest nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise darüber abstimmen. Und da die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, wenn man sich das anguckt, wenn man sich die Orientierung an den 17 SDGs anguckt, an den Indikatoren-Set, der regelmäßig von der Staat auch gemessen wird, dann ist das eigentlich das Drehbuch für die deutsche Politik in 80-90% aller Fälle. 80-90% aller Politikfelder sind durch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in irgendeiner Art und Weise zumindest angesprochen worden. Und deswegen sind wir in der letzten Legislaturperiode und auch in dieser Legislaturperiode schon der Meinung gewesen, also wenn man praktisch mit Zielen oder KPIs, wie man das heute nennt, irgendwo ein Drehbuch aufmacht, was man erreichen will in Deutschland, dass es dann schon Aufgabe des Deutschen Bundestages ist, darüber zu beschließen. Und deswegen die konkrete Frage, ich meine, am Ende des Tages entscheiden wir das, aber es ist ja auch eine Positionierung der Bundesregierung. Ist die deutsche Bundesregierung der Meinung, dass man die Fraktion hier im Deutschen Bundestag oder im Deutschen Bundestag stärker einbeziehen sollte? Und wir haben dann auch für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren, auch zumindest als Antrag gestellt, dass der PBNE, und das war ja auch eine Frage, wie man den PBNE weiterentwickeln kann, ich glaube, Frau Kreiser war es oder wie auch immer, dass der PBNE eigentlich das zentrale Organ sein sollte, um die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie nicht zu kontrollieren, sondern zu kontrollen. Das heißt, sich regelmäßig damit zu beschäftigen, welche Ziele sind gesetzt worden. Sind diese Ziele überhaupt noch tatsächlich sinnvoll? Weil da stehen auch Sachen drin, wo man sich darüber unterhalten kann, ob die sinnvoll sind. Sind diese Ziele erreicht worden? Und wenn sie nicht erreicht worden sind, warum sind sie nicht erreicht worden? Und muss gegebenenfalls eine Anpassung vorgenommen werden. Und das heißt, wir hätten hier eigentlich die Möglichkeit, ein prima Instrumentarium zu nutzen, wo uns dann auch jetzt schon ohne zusätzliche Berichtspflichten, weil der Staat ist da ja auch regelmäßig dran arbeitet, die Zahlen zur Verfügung gestellt werden, um die Nachhaltigkeit in diesem Land voranzutreiben. Und der Nachhaltigkeitsbegriff, wenn man sich die SDG anguckt, dann ist es so, dass das wesentlich umfangreicher ist als das Thema Klima, was ich für wichtiger erachte als die AfD. Aber da mag man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Und wir könnten im Bereich Gesundheit, im Bereich sozialer Zusammenhalt bis hin zum Bereich Ernährung wirklich gut gucken. Und der Appell wäre auch einfach, dass wir das machen, was wir vor zwei Legislaturperioden schon mal gemacht haben. Thorsten Frey hat es angesprochen. Da haben wir uns mal zumindest zwei Tage Zeit genommen, um sämtliche SDG auch durchzugehen, um die entsprechenden Minister auch in die Debatten einzubeziehen und auch den Fraktionen, und zwar allen Fraktionen, auch die Möglichkeit gegeben, ihre Positionierung speziell zu den SDGs und zu den Zielen auch tatsächlich auf die Bühne des Deutschen Bundestages zu bringen. Und deswegen kurze Frage an dich. Langer Vorlauf. Würde die Bundesregierung das begrüßen? Und wäre die Bundesregierung bereit, also zumindest den PBNE bei der Weiterentwicklung und der Controlling der Nachhaltigkeit stärker einzubeziehen, als das die letzte Bundesregierung getan hat?
Jetzt sind wir gespannt auf die Antworten.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich will mal hinten anfangen bei Ralf Brinkhaus. Ich finde, das war sehr, sehr gut dargestellt. Ich würde mir die Antwort teilen mit dem Kollegen Semmler, wenn das für den Beirat in Ordnung wäre, weil man da natürlich auch ganz besonders gut die Wirkung der einzelnen Maßnahmen messen und kontrollieren kann. Weil die Frage gestellt war, ob sich die Bundesregierung dafür einsetzen würde. Ich glaube, die Bundesregierung im Ganzen ist vielleicht noch nicht ganz so weit. Aber ich persönlich würde das sehr begrüßen. Und deswegen, wenn ich sage ich persönlich, dann arbeiten wir an diesem Punkt. Wie können wir es schaffen, dass wir sozusagen nicht nur diese personelle Verzahnung machen, sondern dass wir auch mehr Entscheidungswirkung dorthin bekommen? Denn ich teile ausdrücklich die Einschätzung, wenn es um strategische Ziele geht, dann ist es natürlich eher eine Aufgabe des Parlaments oder dass jedenfalls eine Legitimation des Parlaments braucht, als dass man das nur aus exekutiver Sicht betrachtet. Dafür habe ich sehr viel Sympathie. Und auch die Art und Weise, wie du es formuliert hast, lässt ja unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten zu. Das würde ich für den exekutiven Teil sagen. Da bemühen wir uns um eine gute Umsetzung. Und das, was den parlamentarischen Bereich anbelangt, halte ich das für richtig. Man braucht eben den Raum, um auch mal diese Gesamtbetrachtung vornehmen zu können. Aber das müssen wir dann an anderer Stelle entscheiden. Caroline Bosbach, das ist aber meinem süddeutschen Dialekt geschuldet, hat darauf hingewiesen, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht positiv besetzt wäre. Also ich persönlich, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich denke bei Nachhaltigkeit an diesen Ausgleich, an das Austarieren. Und deswegen ist es für mich grundsätzlich positiv besetzt. Wenn man es verbindet mit dem Gedanken an Berichtspflichten, an Nachweispflichten und alles, was da angesprochen ist, dann teile ich das. Das halte ich für ein ganz großes Problem. Und manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass diese Berichte, egal ob sie in Unternehmen oder in der Regierung gemacht werden, sowas wie ein Ersatz für Politik sind oder auch ein Ersatz für Handeln. In den Unternehmen vielleicht, weil es so viel Kapazitäten bindet, dass man sich ums Eigentliche nicht mehr kümmern kann. Und ehrlicherweise, es ist ja nicht nur so, dass wir in Brüssel immer mit großen Augen schauen, was es da alles für Berichtspflichten gibt. Wir haben die tatsächlich in Deutschland auch. Und mir ist es besonders aufgefallen, weil ich ja im Rahmen der Koordinierungsaufgabe sozusagen alles auf dem Tisch habe, was die Bundesregierung in irgendeiner Weise an das Parlament geben möchte. Und da sind enorm viele Berichte dabei. Und ich habe manchmal sogar und das ist ja nur das, was die Regierung ans Parlament gibt. Die einzelnen Ressorts machen ja noch eigene Berichte für weiß Gott was. Und ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass es mehrere Berichte für ein Thema gibt mit unterschiedlichen Laufzeiten. Und meistens ist es so, dass wenn die Berichte dann fertiggestellt sind, man längst am Nachfolgebericht arbeitet. Und wir werden das jetzt systematisch überprüfen, inwieweit man entweder auf Berichte vollständig verzichten kann oder man jedenfalls den Rhythmus verändert. Also es gibt auch Themen, die finde ich sehr interessant, aber die muss man nicht jedes Jahr aufs Neue erhoben haben, diese Zahlen, sondern das reicht vielleicht auch zweijährlich oder dreijährlich oder manchmal auch fünfjährlich. Die Wahrheit ist, wir werden an ganz vielen Stellen mit dem Parlament darüber sprechen müssen, weil es häufig Parlamentsentscheidungen waren, die die Regierung beauftragt haben, solche Berichte zu erstellen. Und ich will das mal so formulieren. Ich will weder was gegen Beauftragte sagen, noch gegen Berichte. Aber es ist schon interessant, dass immer, wenn man sich mit in irgendwelchen Kommissionen mit irgendeinem Thema beschäftigt haben, hat ein Beauftragter und ein Bericht, ein regelmäßiger, ist in der Regel immer rausgekommen. Da konnte man fast die Uhr danach stellen, egal bei welchem Thema. Und da müssen wir, glaube ich, stärker darauf achten, was hilft uns wirklich weiter, was ist notwendig und worauf muss man einfach auch verzichten. Ja, Politik muss, glaube ich, auch lernen, nicht den Eindruck zu erwecken, dass man alles regeln und lösen kann. Und wenn man es nicht kann, dann gibt es wenigstens einen Bericht dazu. Ja. Da bin ich also wirklich, da sind wir dann einer Meinung, wenn es darum geht. Herr Groß, Sie hatten so eine gewisse Dualität auch von Nachhaltigkeit und Technologieoffenheit aufgemacht. Also ich würde die jetzt nicht erkennen, ich würde jedenfalls keinen Gegensatz erkennen. Zu einer guten, nachhaltigen Politik gehört für mich Technologieoffenheit, weil ich ganz grundsätzlich der Auffassung bin, dass wir Politiker schon gleich gar nicht, aber ich glaube auch selbst die Fachleute sollten sich zurückhalten, wenn sie glauben, was sind in den einzelnen Bereichen die Technologien der Zukunft. Wir haben dort, Herr Bollmann hat es am Beispiel von Krupp, einem ganz konkreten Beispiel, gezeigt, dass wir in ganz vielen verschiedenen Bereichen, auch wenn es um grundlegende Technologien geht, immer wieder die Situation hatten, dass sich Dinge durchgesetzt haben, von denen man das ursprünglich nicht geglaubt hätte. Und deswegen glaube ich, der Staat muss Rahmenbedingungen bieten, damit diejenigen, die sich als Ingenieure, als Erfinder oder wie auch immer mit der Frage der besten Umsetzung beschäftigen, auch tatsächlich ihre Dinge machen können. Und wenn Sie sagen, Transformation kann man auch positiv sehen, auch die Frau Frisema hat das Thema Transformation umfassend verwendet. Ja, das würde ich auch sagen. Unser ganzes Leben ist sozusagen eine gewisse Transformation, weil wir immer wieder in den unterschiedlichsten Bereichen uns auf völlig neue Gegebenheiten einstellen müssen. Und das würde ich auch mit einer positiven Grundhaltung machen. Und das heißt für mich eben auch, dass es besser ist, die Menschen mitzunehmen, als ordnungsrechtlich sozusagen, ich will jetzt nicht den Begriff der Bevormundung nehmen, aber ordnungsrechtlich sozusagen sie in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Das richtig auszutarieren, das halte ich für das eigentlich Wichtige. Und Herr Bollmann, Sie haben es dann im Grunde genommen nochmal zusammengefasst. Also Nachhaltigkeit richtig verstanden, das ist eben nichts Altruistisches, sondern eigentlich dient es unseren Interessen. Im besten Falle schafft es mit die Rahmenbedingungen für gute Entwicklungen. Und deswegen, ich habe es ja eingangs gesagt, Nachhaltigkeit ist für mich ein positiv besetzter Begriff. Und wir können im Zweifel alle einen Beitrag dazu leisten, dass das auch so wahrgenommen wird. Würdest du?
Ja, vielen Dank, wenn ich darf, dann nutze ich die Gelegenheit. Ich würde ganz gerne die Ausführungen des Ministers noch ein bisschen ergänzen, wenn Sie das interessiert. Um den Stand der Diskussion innerhalb der Bundesregierung, es ist gesagt worden, der Staatssekretärsausschuss hat noch nicht getagt, er wird tagen und dann wird es ja auch entsprechende Beschlussfassungen geben. Ich will vielleicht auf drei Aspekte mal eingehen. Einen übergeordneten Aspekt der Narration, da würde ich gerne aufgreifen, was Frau Busbach eben gesagt hat. Es ist in der Tat wahrscheinlich, so nehmen wir das auf, weil in der Öffentlichkeit der Begriff der Nachhaltigkeit so einer gewissen Konturenlosigkeit unterlegt. Sie haben gesagt, nicht nur positiv besetzt und deswegen ist es das Ziel der Bundesregierung, diesen Begriff wieder mit Leben zu füllen. Und darüber werden wir am Anfang ganz sicherlich eine Diskussion führen über die grundsätzliche Abgrenzung und die Zielbestimmung von Nachhaltigkeit und Resilienz. Das ist eine Diskussion, die sich gerade jetzt in der spätmodernen Gesellschaft an ganz vielen Stellen auch stellt. Und wir werden sie auch abgrenzen und einordnen müssen zum Thema Staatsmodernisierung. Und da sind wir am Ende, gerade bei den Bemühungen der Bundesregierung, wenn es um Beschleunigung geht, wenn es um Vereinfachung geht, wir haben über Berichtspflichten gesprochen, sind wir ganz stark an Stellen, wo wir auch durch befreiende Elemente im Bereich der Staatsmodernisierung Nachhaltigkeitsziele unterstützen können. Was sozusagen die politische Ausrichtung angeht, dazu ist schon einiges gesagt worden, was sozusagen die inhaltliche Neuausrichtung angeht. Wir haben ja bisher diese Zieltrias der Ökologie, des Sozialen und der Ökonomie. Und die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Aspekt der Ökonomie stärker zu akzentuieren. Und zwar vor dem Hintergrund der Zeitenwende. Der Zeitenwende in einem umfassenden Sinne. Krisenherausforderungen, Massenmigration, Staatsmodernisierung habe ich angesprochen, Gefährdung von Demokratie. Und es ist die Frage, wie wir sozusagen an der Stelle der sozusagen der ökonomischen Stärkung neue Wege gehen können, auch in der Diskussion in der Nachhaltigkeit. Da kann es am Ende dazu kommen, dass wir über Biodiversität sprechen und das sozusagen Ableitungen hat auch zur Resilienz von Wirtschaftsstrukturen. Auch was sozusagen die Diversität von Energiesicherheit angeht. In gleicher Weise kann man Ableitungen auch zur ökonomischen Seite von Nachhaltigkeit machen. Um diese Punkte soll es auch gehen. Und darüber wird die Bundesregierung und will die Bundesregierung gerne mit Ihnen, natürlich auch mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung in Austausch treten. Das auch regelmäßig. Wir werden schauen, welche Formate sich dazu bieten. Und letztlich will ich vielleicht noch einen Punkt sagen zur Operativität. Also der Eindruck, der sich bei uns, auch übrigens bei denjenigen, die sich im Rahmen der Koalitionsverhandlungen mit der jetzigen Nachhaltigkeitsstrategie beschäftigt haben, ist schon, wenn man etwas ehrlich ist, dann ist das im Grunde ein Bericht, der da vorliegt. Das ist ein sehr umfangreicher Bericht, aber er ist eigentlich keine Strategie, weil er wenig Handlungsempfehlungen gibt und weil er ein Stück weit auch in der Sprachlichkeit mit sehr abstrakten Begriffen um sich wirft. Und wir müssen schauen, dass wir vielleicht stärker auch in der redaktionellen Arbeit dessen, wie wir es beschreiben, am Ende die Lebenslagen der Menschen wieder stärker in den Blick nehmen und das Ganze verständlich machen. Das ist ein Punkt. Und wir haben vor, dass wir die Arbeit sozusagen zur Unterstützung der SDGs und der Nachhaltigkeitsziele etwa durch Missionen der einzelnen Ressorts sozusagen versuchen zu fokussieren. Missionen nicht verstanden als eine Arbeitsweise eines einzelnen Ressorts, sondern durchaus auch sozusagen in der Vorstellung eines sozusagen Whole-of-Government-Ansatzes mehrere Ressorts zusammen, können sich zum Beispiel die Mission geben, die Anzahl der gesunden Lebensjahre, die im Durchschnitt in Deutschland bei 61,5 liegt, zu erhöhen. Und dazu wäre natürlich nicht nur das Bundesministerium der Gesundheit berufen, sondern auch vielleicht das Arbeitsministerium oder das Forschungsministerium. Und wenn wir solche konkreten Missionen ausrufen und die sozusagen auch, und das sage ich jetzt sozusagen unter der Kontrolle des Ministers, aber solche Missionen ein Stück weit auch mit dem Parlament versuchen, wirkungsorientiert zu steuern, dann wäre das, glaube ich, eine Neuigkeit. Und dahin hilft uns eigentlich auch, der Koalitionsvertrag zu gehen. Also das sind im ganz Wesentlichen jetzt Überlegungen, die wir im Moment haben. Und ich gehe davon aus, dass wenn der Staatssekretärsausschuss dazu dann innerhalb der Bundesregierung Beschlüsse gefasst hat, dann wird sozusagen noch viel detaillierter darüber auch in diesem Gremium zu berichten sein. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Der Begriff der Mission ist mir jetzt zum ersten Mal begegnet, also auch im Einsetzungsbeschluss schon. Wer schickt denn hier wen?
Naja, die Mission ist, so würden wir es bisher verstehen, ist das, was die Bundesregierung sich selber gibt. Die Bundesregierung, die Ressorts geben sich eine Mission sozusagen im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele. Und wenn ich das nur als Satz noch sagen darf, es ist eben so, dass wir das Gefühl haben, dass wir ein Stück weit auch bei der Indikatorik schauen müssen, dass die Indikatorik besser zu den Maßnahmen passt. Ja, wir können die Indikatoren nicht verändern, die sind vorgegeben, diese 80, aber wir müssen schon schauen, dass wir sie stärker auf die politischen Ziele auch der Nachhaltigkeitsstrategie abstimmen. Also der Eindruck, der in der Bundesregierung vorherrscht, ist, dass es da sozusagen ein gewisses Delta gibt zwischen den Indikatoren und den einzelnen Maßnahmen. Da wollen wir versuchen, mit den Missionen stärker ranzukommen, es konkreter zu machen, es am Ende auch konkreter messbar zu machen. Danke.
Gut, dann stehen wir, glaube ich, am Anfang einer wichtigen gemeinsamen Arbeit und werden da aus unseren verschiedenen Perspektiven dann auch die Gedanken mit einbringen. Ich glaube, hier ist viel Kreativität gefragt und wirklich nochmal das Sprengen der manchmal einengenden, auch selbstgesetzten Vorgaben in der Politik. Und ja, wer soll das besser machen als wir, ne, würde ich mal sagen. In dem Sinne ganz, ganz lieben Dank fürs Hiersein, für den Kontakt, den wir nutzen werden. Und unsere Wege werden sich kreuzen, auch in diesem Thema. Und deshalb nochmal herzlichen Dank.
Ganz herzlich.
Gut, ja, dann stellen wir euch natürlich frei, noch hier zu bleiben und die wenigen organisatorischen Punkte, die wir noch haben, ne, glaube ich, noch mitzuhören. Ansonsten würde ich dazu dann gerne die Kollegen befragen. Dankeschön. Danke. Genau, wie gerade schon im Obleute-Gespräch auch besprochen, wollte ich gerne unter Tagesordnungspunkt 2, den ich hiermit aufrufe, erstens darstellen, dass wir ja als nächsten Schwerpunkt das Thema Gesundheit in verschiedenen Aspekten beleuchten wollen und würde deshalb gerne ein Fachgespräch einberufen am 17. Dezember, also in der nächsten Sitzungswoche, zum Thema Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit. Dazu haben wir eine Professorin, die die genau das in ihrer Professur hat und außerdem einem wichtigen Gremium hierzu, das RKI, angehört. Sie hat sich dazu bereit erklärt, uns dazu vorzutragen. Genau, das ist Frau Dr. Alexandra Schneider, stellvertretende Direktorin des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum in München und zugleich Mitglied der Commission Environmental Public Health am Robert-Koch-Institut. Und wir würden außerdem Dr. Eckhard von Hirschhausen am 28. Januar begrüßen können, auch zum Thema Klimawandel in Ursprung und Auswirkungen auch auf die Gesundheit. Wo ist das vom 14.? Am 14. Januar haben wir dann zum Thema Gesundheitsökonomie den Vorsitzenden des gemeinsamen Ausschusses, der Leistungserbringer im Gesundheitswesen und der gesetzlichen Krankenkassen. Das ist Professor Josef Hecken, der uns dann diesen Überblick geben wird, also aus der mehr organisatorischen und ökonomischen Sicht auf das Gesundheitswesen. Das wären jetzt die Vorschläge für die genannten nächsten Sitzungen. Und ich frage, ob es dazu Zustimmung gibt. Dann möchte ich die gerne noch einmal per Handzeichen sehen. Genau, das gibt dann auch ein schönes Foto. Hier, schönes Selfie beim mit der Zustimmung. Ja, das sieht gut aus. Dann haben wir das so beschlossen. Das Sekretariat nimmt das gerne mit. Wir haben außerdem die Slots verteilt bei dem Thema Berichterstattung zur Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung. Da haben wir jetzt dann endlich eine klare Zuständigkeit und Aufteilung. Wer da uns berichtet, wie das einzuschätzen ist. Und dann darf ich noch fragen, ob es unter dem Top Verschiedenes noch weitere Punkte gibt aus Ihrer Sicht und eurer Sicht. Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Sitzung. Vielen Dank.